ARD.
Wir sind in einer neuen Welt, in einer neuen politischen Welt des Freistaates Sachsen angekommen.
Und es ist eine Einladung an alle demokratischen Parteien im Sächsischen Landtag, die wir mit dem neuen Konsultationsverfahren aussprechen.
Damit schaffen wir die Möglichkeit, dass auch die Gedanken und die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger in unserem Freistaat Sachsen mit einbezogen werden können. Wir sehen, wie dieses Land aufgewühlt ist, wie es auch zerrissen ist, wie viele Menschen sich am Ende auch ein Stück weit von der Demokratie verabschiedet haben.
Was Sachsen bewegt. No-Alition. Regierungssuche in Sachsen. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Zwei turbulente Tage liegen hinter uns. Nun ist klar, es läuft auf eine Minderheitsregierung in Sachsen zu, nachdem das BSW ja die Sondierungsgespräche für eine stabile Regierung in der vergangenen Woche platzen lassen hatte. CDU und SPD haben gestern Abend jeweils in ihren Parteigremien beschlossen, ja, wir wollen es miteinander versuchen, sagen ja zueinander. Und wir hier im Studio, das sind Uta Deko
und Daniel Schrödel. Ja, nun also doch eine Minderheitsregierung und das, obwohl Sachsens Ministerpräsident Kretschmer die so gar nicht wollte. Und immer wieder betont hat, die sei zu kompliziert und zu aufwendig. Heute um 11 Uhr gab es dann auch die Pressekonferenz im Landtag, gemeinsam von CDU und SPD.
Ja, und da wurde deutlich, allen ist klar, dass man sich hier tatsächlich auf politisches Neuland begibt, ein Wagnis nannte man es. Bislang hatten Minderheitsregierungen ja stets Tolerierungsvereinbarungen oder Stabilitätsabkommen. Alles das wird es in Sachsen nicht geben. Keinen festen Partner in der Opposition. Man begibt sich auf Suche nach Mehrheiten im Parlament jedes Mal neu und schließt dabei trotzdem eine Zusammenarbeit mit der AfD aus. Schließt aus, auf sie bei der Suche nach Mehrheiten zuzugehen.
Und dafür hat man sich auf einen Konsultationsmechanismus verständigt, den Ministerpräsident Kretschmer in der Pressekonferenz so erklärt hat.
In Zukunft soll es so sein, dass Vorschläge und Gesetzesentwürfe der sächsischen Staatsregierung schon vor der eigentlichen Parlamentsbefassung dem Sächsischen Landtag übermittelt wird und dass alle Abgeordneten, alle Fraktionen und auch alle Gruppen, die es möglicherweise gibt, sich auf diesen Vorschlag beziehen können, eigene Vorschläge entwickeln können, eigene Anregungen geben können, die dann in das Gesetzgebungsverfahren der Staatsregierung eingearbeitet werden können und auch sollen. Damit schaffen wir die Möglichkeit, dass wirklich alle mitwirken können. Und damit schaffen wir die Möglichkeit, dass auch die Gedanken und die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger in unserem Freistaat Sachsen mit einbezogen werden können. Und es ist am Ende eine Frage, wer dieses Instrument nutzt, wer sich wirklich beteiligen will. Auf jeden Fall endet dadurch diese Märtyrerrolle, in die sich einige persönlich stellen und sagen, mit uns redet niemand, wir haben keine Möglichkeit, Dinge zu beeinflussen.
Und hören wir gleich auch mal, was SPD-Landeschef Henning Hohmann dazu gesagt hat.
Wir wollen Sachsen aus der Mitte heraus wieder zusammenführen. Das muss unser Ziel sein. Das schließt eine gesichert rechtsextreme Partei aus, das ist auch richtig so, aber schließt eben auch alle anderen, und das ist immer noch die übergroße Mehrheit in diesem Land, ein. Dieses Land hat die Chance, mit einer Minderheitsregierung eine neue politische Kultur sich zu erarbeiten, die ja manchmal etwas nervigen Rituale zwischen Regierung und Opposition zu überwinden. Also eben die Sache in den Mittelpunkt zu stellen, über die Sache um Mehrheiten zu werben. Und das ist eine Einladung an alle demokratischen Parteien im Sächsischen Landtag, die wir mit dem neuen Konsultationsverfahren aussprechen.
Also man muss sagen, die SPD formuliert es doch ein klein wenig anders als die CDU, aber de facto habe ich es auch so verstanden, wenn die AfD konstruktive, gute Vorschläge fürs Land einbringt, dann ist nicht ausgeschlossen, dass auch die den Eingang in die Gesetzesvorhaben, in die Initiativen finden, die dann von der Regierung ja nochmal in den normalen parlamentarischen Gesetzesvorgang zurückgehen, wenn man dieses vorgeschaltete Verfahren eben abgeschlossen hat. Ehrlicherweise muss man sagen, dass beide Parteien eine Stunde lang versucht haben, den Journalisten diesen Mechanismus zu erklären, den man ja im Detail überhaupt noch nicht festgelegt hat, den man im Detail jetzt auch erstmal mit den anderen Fraktionen besprechen will im Landtag. So hieß es. Und wenn beide Parteien sich dann tatsächlich für eine gemeinsame Regierung entscheiden, dann kommt es eben dazu. Aber auch das muss gesagt sein, wenn man jetzt nicht der Meinung wäre, dass man das in den nächsten Metern hinbekommt, dass man eine Minderheitsregierung CDU, SPD hinbekommt, dann hätte man gestern wohl nicht diese Beschlüsse getroffen. Also es scheint sehr unwahrscheinlich, dass es nicht zu einer Minderheitsregierung von SPD und CDU in Sachsen kommt, dass da noch was in den Koalitionsgesprächen platzen würde.
So ist es. Und auch wenn ja noch strittige Themenfelder vorhanden sind, etwa im Bereich Finanzen und Migration, streiten doch heute eigentlich alle aus, das kriegen wir gemeinsam hin. Uta, du warst ja gestern im Landtag. Der SPD-Landesvorstand hat den Beschluss einstimmig gefasst. Bei der CDU sah das Bild aber schon anders aus. Und heute hat ja auch Christian Hartmann, der Fraktionschef der CDU, gesagt, das wird für seine Partei auch ein Lernprozess, weil diese Minderheitsregierung müsse sich auch darauf vorbereiten, dass mal eine Abstimmung verloren gegangen wird. Das sei die CDU in Sachsen nicht gewohnt.
Ja, er hat betont, dass die Mehrheit der CDU hinter dieser Entscheidung steht, der Fraktion des Landesvorstands mit der SPD zusammenzugehen. Wenige seien da der Ansicht gewesen, dass man es allein versuchen solle, denn dann bräuchte man statt 10 immer 20 Stimmen, um mehrheitsfähig zu sein im Landtag. Aber die Stelle in der Pressekonferenz, die muss man einfach sich nochmal anhören. Die war schon fast lyrisch vom CDU-Fraktionschef Christian Hartmann.
Genau das, was Sie für sich in Ihrer Lebenswirklichkeit reflektieren können, trifft auch für die CDU zu. Wir sind kein morpher Block langweiliger Positionierungen, die wie die Lemminge loslaufen, sondern es gibt eine individuelle Vielfalt von Persönlichkeiten, Meinungen, Thesen und Temperamenten in unterschiedlicher Ausgestaltung. Wir bemühen uns in der Regel darum, das Ganze intern zu diskutieren, aber gelegentlich sind wir auch emotional in der Lage, das nach außen zu tragen. Und ich bin nicht das Orakel von Delphi, dass wir in die Glaskugel gucken. Wir sind auf dem Weg, eine Koalition zu schmieden, von der wir ausgehen, dass wir eine Chance haben, zu einem Ergebnis zu kommen. Und wenn der Tag eintritt, sind wir angetreten mit dem Willen, die Verantwortung über eine Legislaturperiode zu tragen.
Fest steht, das wird ein schwieriges Unterfangen. Die anderen Parteien im Landtag haben reagiert. Bündnis Grüne und Linke sind zumindest gesprächsbereit. Stefan Hartmann, Parteichef der Linken, und Franziska Schubert, Fraktionschefin der Grünen, sagen dazu:
Wir werden uns am Wochenende auf unserem Landesparteitag dazu verhalten. Und ich denke, wir werden aus der Position der Verantwortung heraus agieren. Aus der Verantwortung, die heißt, die Rechte darf in Sachsen nicht an die Macht kommen.
Es bleibt die große Frage, wie werden CDU, SPD Mehrheiten finden, damit es eben in den nächsten 5 Jahren hier nicht zu einem Stillstand kommt im Land. Und die erste große Herausforderung wird es sein, schnellstmöglich einen Landeshaushalt aufzustellen.
Franziska Schubert, die Fraktionschefin der Grünen, hat aber eben auch gestern nochmal betont und gesagt, sie sehe aktuell gar keinen Grund, einen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer zu wählen. Klar, da sind viele Verletzungen aus dem Wahlkampf, wir erinnern uns alle, da wird es viele Gespräche brauchen. Die AfD wollte heute dann gleich gar nicht fürs Mikrofon, hat per Pressemitteilung erklärt, man werde Michael Kretschmer keine Stimme geben. Und im Text der AfD-Pressemitteilung heißt es, Daniel:
Es gibt in Sachsen eine überdeutliche Mehrheit für eine Mitte-Rechts-Politik. Wenn nun CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer dennoch mit der SPD von Frau Köpping weiterregieren will, als wäre nichts gewesen, so zeigen beide damit, wie egal ihnen der Wählerwille ist. Da sich CDU und SPD ihre Mehrheit ausschließlich über das linke Lager organisieren wollen, ist klar, dass es keinen Abschied von linker Politik geben wird. Im Gegenteil, es ist zu befürchten, dass es noch weiter nach links geht. Die Linkspartei, die Grünen und das BSW können die CDU und Herrn Kretschmer schließlich jederzeit erpressen.
Ja, das also der Text der AfD-Pressemitteilung, und man sieht, man will hier suggerieren, dass alles eben nach links rutscht, wohingegen ja SPD und CDU betonen, dass sie eben ein Bündnis aus der Mitte der Gesellschaft heraus bilden, dass sie die Gesellschaft versöhnen wollen über diesen Weg, wie man künftig im Parlament mit allen anderen zusammenarbeiten will, mit allen anderen jenseits der AfD, aber eben der AfD auch die Möglichkeit gibt, sich einzubringen über das Konsultationsverfahren. Das Problem der CDU, nochmal auf die Pressemitteilung der AfD zurückzukommen, ist ja eben, dass sie seit dem Wahlabend und den Umfragen genau weiß, dass ein Großteil ihrer Wähler sie gewählt hat, weil sie die AfD nicht in der Regierung sehen will, nicht an der Macht sehen will, dass man dort ein klares Versprechen vor der Wahl abgegeben hat. Und man muss ja auch sagen, den Wählerwillen, den gibt's ja nicht, dann wäre es alles einfach. Es gibt nur die Tatsache, dass die überwiegende Mehrheit der Sachsen diese Partei eben nicht an der Macht sehen will. Aber die Zeit wird ja auch zeigen, ob die AfD es versucht, ob es ihr gelingt, mit konkreten Ansätzen dann den Willen ihrer Wähler eben in dieses Konsultationsverfahren einzubringen.
In der Pressemitteilung hat die AfD das BSW angesprochen. Die Landeschefin Sabine Zimmermann stellt für ihre Zustimmungen Bedingungen.
Für uns ist es wichtig, dass wir unsere Stimme erst dann geben, wenn wir hier wirklich sichtbar, auch gerade im Bereich der irregulären Migration und auch in dem Bereich der Investitionen für die Zukunft hier Bewegung sehen. Und im Moment werden wir hier uns nicht die Stimmen abkaufen lassen. Und das bedeutet Verhandlungen für die CDU und für die SPD mit uns.
Man müsse mit ihnen reden, das hatte man ja aber. Und das BSW ist aufgestanden. Intensiver hätte die Wagenknecht-Partei ihre Position ja in einer Regierung einbringen können. Jetzt kam man das aus dem Parlament heraus.
Ja, ich finde, Michael Kretschmer, der Ministerpräsident, hat das im Fokus-Interview ziemlich gut auf den Punkt gebracht, das ich heute Morgen gelesen habe. Da hat er gesagt, zu koalieren bedeutet nicht, dass einer der Partner seine eigene Haltung für den anderen aufgeben muss. In Koalition verständigt man sich auf Schnittmengen und stellt diese dann nach vorn. Frau Wagenknecht ist dazu offensichtlich nicht fähig, deswegen gibt es ja auch so viel Ärger bei den Verhandlungen in Thüringen. Also da ganz klar wieder der Vorwurf, das BSW, Sarah Wagenknecht, war gar nicht an landespolitischen Themen interessiert, wollte es platzen lassen. Und das ist ja auch daraus zu hören, eben auch aus den Sätzen von Sabine Zimmermann, der Wille eben nur die eigenen Positionen durchzusetzen, das möglichst zu 100%. Und das geht in solchen politischen Konstellationen nicht. Dafür braucht es eben in der Politik den Kompromiss. In skandinavischen Ländern hat das eine lange Tradition. Dort hat man viel Erfahrung mit Minderheitsregierungen, auch wenn die Situation dort nicht unbedingt mit Deutschland vergleichbar ist. Aber Fakt ist, die Wähler haben das Parlament vor diese Mehrheitsverhältnisse gestellt. Und in dieser Konstellation wird keine Partei ihre Ansichten 100%ig durchbringen. Die Zeit der absoluten Mehrheiten der CDU, wie sie sie hier Anfang der 90er hatte, die sind eben lange vorbei.
So ist es. Also dieses neue Modell, das ist ja auch eine Chance für eine neue politische Kultur, meinten zumindest SPD und CDU heute. Ich habe mich mal am Morgen auf der Straße umgehört und ich muss sagen, da ging die Meinung doch ganz schön weit auseinander.
Die Minderheitsregierung ist eigentlich immer so die zweitbeste Lösung.
Ist halt das einzig Logische, das Einzige, was bleibt, ist halt besser als Neuwahlen, erstmal das zu versuchen, anstatt halt mit der AfD zu koalieren.
Aber ist mir alles noch lieber als irgendeine AfD-Beteiligung oder BSW-Beteiligung?
Naja, so haben wir ja natürlich nie gewählt. Also ist leider blau-schwarz geworden, aber dann sollte man sich ja irgendwo daran halten, was die Bürger irgendwo in Sachsen natürlich gerne hätten, als wie jetzt eine Minderheitsregierung zu machen.
Na, Minderheitsregierung heißt Minderheitsregierung, haben keine Mehrheit und dann wird alles komplizierter.
Das ist eine Rückkehr zum Stand, den wir schon mal hatten. Und das ist wahrscheinlich eher unvorteilhaft. Und mit einer Minderheitsregierung ist auch keine stabile Regierung möglich.
Also es ist natürlich nicht das, was Herr Kretschmer angekündigt hatte. Aber bei allem Übel, was es sonst in Sachsen geben würde mit AfD und BSW, wären wir doch sehr froh, wenn man sich auf eine demokratische Regierung einigen könnte.
Ich glaube, das kann funktionieren, weil ja, es sind erwachsene Menschen, die müssen halt einfach mal richtig kommunizieren und Kompromisse finden.
Ich denke, dass die beiden das alleine auch schaffen, weil die beiden zusammenpassen. Die haben eigentlich schon jetzt ganz gut zusammengearbeitet.
Ich denke, dass Herr Kretschmer dann mit der CDU größere Probleme bekommen könnte, weil einfach die Konstellation der Minderheitsregierung, sag ich mal, so schwierig ist.
Tja, also mit der Analyse, dass es kompliziert, dass es schwierig wird, haben alle recht. Was man vielleicht auch nochmal sagen muss, wegen der Zeit sind wir natürlich heute hier in Dresden auf die Straße gegangen. Die Töne sind jetzt wirklich so, wie wir sie aufgenommen haben, 1:1 eingelaufen, dass das keine repräsentative Umfrage ist, das wissen wir auch, aber es ist schon interessant, wie die Menschen, die wir jetzt heute Morgen, die du heute Morgen getroffen hast, das Ganze beleuchten.
Ja, und wie sich mit diesem Modus, auf den sich jetzt SPD und CDU verständigt haben, Mehrheiten im Landtag organisieren lassen, das wird sich ja zuerst bei der Wahl des Ministerpräsidenten zeigen. Der Zeitplan der beiden Parteien ist ja ziemlich ambitioniert. Man will noch vor Weihnachten den Ministerpräsidenten wählen.
Die Frist läuft bis Februar. Wir haben gehört, so einfach wollen sich die anderen Parteien die Stimmen nicht abbringen lassen. Da bedarf es also noch einer gehörigen Portion Arbeit, viele Gespräche sicherlich. Das, worauf die CDU und die SPD spekulieren, ist, dass zumindest jenseits der AfD keiner ein großes Interesse an Neuwahlen in Sachsen hat. Das Ergebnis wäre vermutlich nicht wesentlich anders als jetzt, hatte uns Christian Hartmann, der CDU-Chef, ja schon gesagt. Alles würde sich noch länger hinziehen und die Probleme wären vermutlich kaum andere. nach einer Neuwahl.
Das Prozedere der Ministerpräsidentenwahl birgt ja auch noch einige Unwägbarkeiten. Wie immer bei geheimen Abstimmungen im ersten Wahlgang braucht Michael Kretschmer die Mehrheit von 61 Stimmen. Dafür fehlen CDU und SPD 10 Stimmen. Die Grünen haben 7, Linke 6, das BSW 15, die AfD 40. Mit den Grünen und Linken würde es also reichen, auch wenn CDU und AfD mit Nein stimmen. Sollte es nicht im ersten Wahlgang klappen, dann reicht die einfache Mehrheit, also mehr Ja als Nein stimmen. Das kann man so oft wiederholen, bis ein Ministerpräsident gewählt ist. Die anderen Reihen würde es sicher schließen, wenn jemand von der AfD antrete. Wenn keine Wahl zustande kommt, hätte man Zeit, im Januar das Ganze erneut zu versuchen. Da ist die Frage, ob Michael Kretschmer dann nochmal antreten würde, wenn er zuvor durchgefallen wäre. Und dieses Prozedere würde exakt so wieder beginnen, also Mehrheit im ersten, einfache Mehrheit ab dem zweiten Wahlgang.
Ja, aber alle hoffen ja, dass es soweit nicht kommt. Wenn es geschafft ist, dann ist die nächste Herausforderung, einen Haushalt zu verabschieden. Viele Kommunen, aber auch Vereine, Verbände beklagen ja ohnehin die aktuelle Unsicherheit, weil es eben keinen beschlossenen Haushalt für 2025/26 gibt. Und Haushaltsverhandlungen, wir erinnern uns, waren ja zuletzt schon unter drei Partnern sehr, sehr kompliziert.
Und dann wird besonderes Geschick verlangt, dann wird sich dieses Konsultationsverfahren zum ersten Mal beweisen müssen, denn wir haben ja gehört, beim Thema Finanzen knirschte es zuletzt auch noch zwischen CDU und SPD. Da muss bei den Koalitionsverhandlungen jetzt sicher auch noch einiges aus dem Weg geräumt werden. Und die anderen Parteien wie Linke und BSW haben da ja bereits Forderungen aufgemacht. Keine Einschnitte im Sozialen zum Beispiel.
Ja, und wie sich das in Zeiten sinkender Einnahmen, steigender Personalausgaben realisieren lässt, das wird... Ich glaube, das Wort Herausforderung ist schon fast zu schmeichelhaft, dort die Mehrheiten zu finden. Zumal mehrere Parteien ja auch fordern, flexibler zu sein, was das Thema Generationenfonds angeht, eben Geld nicht für Pensionen zuerst zurückzulegen, sondern für Investitionen auszugeben, gerade in so einer schwierigen wirtschaftlichen Lage wie jetzt. Ja, und was lohnt sich da? Da lohnt sich natürlich ein Blick dahin, wo man schon Erfahrungen mit Minderheitsregierungen gemacht hat, nämlich ein Blick nach Thüringen. Und du hast da mit unserem Kollegen gesprochen, Daniel.
Genau, mit Uli Sondermann-Becker, der ist für die Landespolitik in Thüringen zuständig. Und auch in Thüringen, da wird ja das Geschehen in Sachsen aufmerksam beobachtet, weil eben auch dort das BSW in eine Regierung einziehen will mit SPD und CDU. Soll auch eine Minderheitsregierung werden. Und in Thüringen, da hat man ja vor dieser Konstellation, die sich jetzt vielleicht für eine neue Minderheitsregierung auf den Weg machen könnte, schon Erfahrung, nämlich in der vergangenen Legislaturperiode sammeln können. Am Mikrofon begrüße ich Uli Sondermann-Becker.
Ja, hallo.
Lass uns mal zurückblicken erst einmal in der Berichterstattung. Da standen ja die Koalitionsverhandlungen in Thüringen sehr prominent auf der Kippe, um dann aber erstmalig mit BSW-Beteiligung hier in Sachsen tatsächlich zu scheitern. Wie überraschend hast du denn dieses Aus hier im Freistaat aus der Erfurter Brille wahrgenommen?
Also Überraschung schon, aber da muss man natürlich sagen, dass gerade dieser Tag, als das Aus bekannt wurde, ja überlagert wurde durch gewisse andere Ereignisse. Also da ist es nicht ganz so aufgefallen, es hat vielleicht nicht ganz so geknallt, aber überraschend war es schon, weil wir eigentlich immer dachten, dass hier Thüringen dann doch ein bisschen schwieriger zu verhandeln ist, aber es hat sich dann eben anders gezeigt.
Dann schauen wir auf die Folgen. Also wie sehr beeinflusst denn die aktuelle politische Lage hier in Sachsen das Scheitern der Sondierungsgespräche hier die strategischen Überlegungen der Parteien in Thüringen, wo ja CDU, SPD und auch BSW eine Brombeer-Koalition auf die Beine stellen wollen?
Also ich habe schon das Gefühl, dass das hier dazu geführt hat, dass die drei Beteiligten, also Georg Mayer, SPD, beim BSW sind es eigentlich zwei, Steffen Schütz und Katja Wolf und dann natürlich eben Mario Vogt bei der CDU, dass das ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit in die Sache gebracht hat, weil wir stellen ja fest, dass es hier so zwei Ebenen gibt. Es gibt diese Ebene hier in Thüringen, da wird verhandelt, da wird eigentlich auch recht intensiv verhandelt, da wird auch mit fröhlichen Gesichtern in die Verhandlungen reingegangen und auch mit fröhlichen Gesichtern wieder rausgekommen. Da ist dann die Rede davon, dass es dann auch noch Treffen gibt in dieser Vierergruppe, so außerhalb dieses ganzen Verhandlungsformats. Die Verhandlungsgruppen berichten davon, dass es eigentlich immer vorwärts geht, aber das ist eben diese Thüringer Ebene, die Berliner Ebene, also die Führungsebene des BSW, die spielt da einfach nochmal eine ganz andere Rolle. Und es ist hier eigentlich jedem klar, dass man hier verhandeln kann, was man will. Letztendlich hängt es davon ab, ob Sarah Wagenknecht den Daumen hebt in Berlin oder ob sie ihn senkt. Und hier wird dann eben versucht, dass man ja möglichst stringent durchkommt, dass man vielleicht auf die Weise auch auf die eigene Bundesspitze so ein bisschen Druck aufbaut, dass man eben vermittelt nach außen, dass es eigentlich funktioniert und dass es vorangeht und dass es eben auch auf ein gemeinsames Ziel hinsteuert.
Ja, Stichwort Berlin, Stichwort Sarah Wagenknecht, also die sächsische BSW-Landesvorsitzende Sabine Zimmermann sagt ja immer wieder, das sächsische Sondierungsaus, das habe man hier in Sachsen beschlossen und da hat Frau Wagenknecht allenfalls eine Nebenrolle gespielt. Natürlich hat man sich vorher besprochen, aber endgültig hat sie da nichts entschieden. Wie plausibel ist für dich aus Thüringen diese Argumentation, wenn man bedenkt, dass ja schon, so nehme ich das hier wahr, in Thüringen das Bundes-BSW versucht, den Landesverband dort vor sich herzutreiben, sei es mit dieser plötzlichen Neuaufnahme von Mitgliedern und auch dieser scharfen öffentlichen Kritik einer Sarah Wagenknecht.
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass es hier in Thüringen bei den handelnden Personen einfach den Willen gibt, ja auch die Verantwortung zu übernehmen und zu einer Regierung zu kommen. Das ist ja jetzt keine Mehrheitsregierung, es ist so eine Pattregierung, also 44 Stimmen hätte dann das Regierungslager, 44 Stimmen die Opposition. Das haben übrigens die Beteiligten auch von Anfang an gesagt, deswegen war es eben beim ersten Mal, also beim ersten Dazwischengrätschen aus Berlin, war es für uns alle überraschend. Nachmittags wurde das Sondierungspapier verkündet, also diese Einigung der drei in dieser ersten Stufe, in der Sondierungsstufe. Abends hieß es dann, wir müssen nachverhandeln, nach der Intervention aus Berlin. Dann gab es ja etwa 10 Tage später die nächste Einigung, die dann wiederum angegangen wurde von Sarah Wagenknecht über Medieninterviews, wo sie gesagt hat, da hält sie eben nichts von. Und dann hat es mich eigentlich gewundert, das hat mich überrascht, dass eben Katja Wolf diese Hartnäckigkeit bewiesen hat, dass sie gesagt hat, nein, wir ziehen das hier weiter durch, wir versuchen das. Es war immer mal so ein bisschen die Rede davon, dass man schon auf die Einwände aus Berlin eingeht, aber dass man doch hier in Erfurt zu einem Ende kommen will. Das ist eine Katja Wolf, die kannte ich so aus dem Landtag nicht. Sie war ja lange Jahre im Landtag als Abgeordnete, damals sogar noch PDS, später dann Die Linke, dann war sie Oberbürgermeisterin von Eisenach. Sie war allerdings immer so als, ja wie soll man sagen, sie war nicht die lauteste Abgeordnete und sie hat auch sich auf keinen Fall irgendwo in den Vordergrund gespielt. Also da hat sie uns alle so ein bisschen überrascht, dass sie eben wirklich diese Hartnäckigkeit und diese Härte auch bewiesen hat, sich gegen die eigene Chefin zumindest bis jetzt erstmal zu behaupten.
Und schauen wir nach vorne. Also wenn das gelingen sollte, du hast ja schon von den Mehrheitsverhältnissen im Thüringer Landtag gesprochen, das ist eine Pattsituation. Sprich, wenn man eine Mehrheit haben möchte, dann braucht man ja auch noch einen anderen Partner zusätzlich zu diesen dreien, die sich da eventuell als Brombeere auf den Weg machen. Wie soll denn das gelingen in Thüringen?
Na, der erste Meilenstein ist natürlich erstmal die Wahl des Ministerpräsidenten. Die ist ja so geplant für den 13. Dezember diesen Jahres. Und letztendlich geht's immer darum, also der Hauptgegner ist die AfD. Die AfD hat 32 Stimmen. Letztendlich geht es darum, dass man irgendwie über diese 32 Stimmen der AfD kommen muss. Das scheint dann bei 44 möglichen Stimmen, scheint das irgendwie eine recht bequeme Angelegenheit zu sein. Das heißt auf jeden Fall, dass man diese Thüringer Gesetzlichkeit zur Ministerpräsidentenwahl, dass man die ganz durchgehen muss, dass man wahrscheinlich in den dritten Wahlgang kommen wird, wo dann eine einfache Mehrheit reicht. Aber da wäre es dann natürlich schon schön im Sinne der Beteiligten, wenn eben diese Brombeer-Koalition stehen würde, also dass man wenigstens diese 44 Stimmen hat. Dann haben die Linken, also jedenfalls die Linken, die sich dazu auch geäußert haben, auch in den vergangenen Monaten eigentlich immer gesagt, dass sie so ungefähr jeden wählen würden, der nicht von der AfD ist oder gar Björn Höcke heißt. Also da sind auf jeden Fall auch noch einige Stimmen zu holen. Aber wir können jetzt bis jetzt eben noch nicht sagen, ob diese 44er-Konstellation, ob die dann tatsächlich so zustande kommt. Aber im Moment sieht es eigentlich ganz gut aus. Dann hätte man zumindest mal den Ministerpräsidenten gewählt und ansonsten diese Situation, wie man da mit keiner eigenen Mehrheit ja durch die Wahlperiode kommt, das haben wir ja die letzten 5 Jahre schon gesehen, dass das durchaus gelingen kann.
Das kann gelingen, allerdings das Fazit darüber, das fällt unterschiedlich aus. Derjenige, der diese Minderheitsregierung zuletzt angeführt hat, Bodo Ramelow, der würde das nicht empfehlen, weiterzuführen. Lass uns mal drüber sprechen, wie hast du diese 5 Jahre Minderheitsregierung in Thüringen erlebt? War das eher ein Problem lösen oder Problem verwalten? Was ist dein Fazit?
Ja, auf jeden Fall war es ein Land verwalten, so wie man das halt so im Mindeststandard machen muss. Also die Landesregierung hat jedes Mal einen Landeshaushalt beschlossen. Der Landeshaushalt wurde dann eben auch mit Einspruch und mit Einflussnahme der Thüringer CDU dann aufgestellt. Ist ja klar, weil sie ja dann letztendlich entweder zugestimmt haben, wie hier zu Beginn, oder zumindest später dann dem Entwurf der Regierung durch Enthaltung zumindest keine Steine mehr in den Weg gelegt haben. Und da muss man sagen, das war es dann allerdings auch schon so ziemlich. Jetzt muss man mal fair sein und eben sagen, dass es auch noch Corona gab. So 3 Jahre etwa dieser 5-jährigen Wahlperiode waren doch ganz, ganz stark durch Corona geprägt. Da kann man sagen, da läuft dann sowieso nicht ganz so viel. Aber Corona und Minderheitsregierung zusammen hat dann eben dazu geführt, dass das Land zwar durch diese 5 Jahre gekommen ist, dass ja auch die Kommunen ihr Geld bekommen haben und alle Rechnungen wurden irgendwie bezahlt und die Landesverwaltung lief weiter. Aber es ist jetzt nichts, wo man sagen würde, das hat uns irgendwie inspiriert oder das hat uns vorangebracht oder es gibt jetzt was, was ich jetzt mit Rot-Rot-Grün verbinde. Auch ich als politischer Beobachter, also mir fällt es schwer zu sagen, ja, was ist jetzt eigentlich Rot-Rot-Grün gewesen an den letzten 5 Jahren? Also diese ganze Konstellation hat dazu geführt, dass man sich doch wirklich sehr stark auf das Nötigste beschränkt hat. Und um dieses Nötigste musste man eben auch hart kämpfen. Und wenn jetzt Bodo Ramelow sagt, er empfiehlt das nicht, dann arbeitet er, also machen wir uns nichts vor, auch ein bisschen an seiner eigenen Größe, weil er damit ja eigentlich sagt, ich bin jetzt nicht mehr da. Ich habe das gekonnt, weil an anderer Stelle sagt er eben auch immer, dass er mit der CDU ja zu einigen gekommen ist. Aber er geht wohl davon aus, dass es seine Nachfolger da nicht so gut hinkriegen würden wie er.
Es hat allerdings ja 5 Jahre gehalten, also mit Blick auf diese Dauerhaftigkeit. Was glaubst du, wie müsste da auch unabhängig jetzt vom Bundesland dann so eine Minderheitsregierung auftreten, um dann tatsächlich auch eine gewisse Dauerhaftigkeit hinzubekommen und nicht schon nach 1-2 Jahren bei Neuwahlen zu enden?
Ja, letztendlich geht es ja darum, dass man die Leute, bei denen man dann die Stimmen bekommt, also wenn man jetzt sagt, wir wollen eigentlich nicht mit der AfD zusammen abstimmen, also da bleiben ja dann eben nur die Linke, dass man die nicht allzu sehr verärgert, also dass man sich dann vielleicht auch mal aufeinander verlassen kann, dass man, also früher gab es immer diesen Begriff hier, gönnen können, also dass man sagt so, jetzt haben wir diesen Stich gemacht und da kommen wir euch dann bei irgendeinem Herzensprojekt von euch dann entgegen, also dass sowas funktioniert, also dass es möglichst ohne Verärgerung läuft. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, wie das funktioniert, weil ja eben auch die Thüringer CDU ja so ein bisschen ihre Probleme hat, immer so mit der dauerhaften Abgrenzung gegenüber der AfD. Also je weiter man da so in die Gegend kommt oder je weiter man so in Richtung Basis kommt, desto lauter werden da die Fragen in dieser Richtung. Also es kann auch durchaus sein, dass es im allgemeinen Verdruss und im allgemeinen Streit endet. Aber wie gesagt, diese Neuwahlen, haben wir ja gemerkt, ist gar nicht so leicht, die herbeizuführen. Weil wir hatten ja die Situation, eigentlich sollte es ja Neuwahlen geben, so etwa zum Zeitpunkt der Bundestagswahl 2021. Und da hat sich dann ja ulkigerweise die CDU-Fraktion dagegen gesperrt. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die CDU hatte Abgeordnete in den Reihen, die nicht zustimmen wollten, einen linken Ministerpräsidenten abzuwählen. Also das ist wirklich einzigartig. Also da hatte man so das Gefühl, dass da vielen so das Hemd näher ist als der Rock und dass sie lieber ja die Legislatur noch irgendwie noch zu Ende führen wollten. Es waren hauptsächlich ältere Abgeordnete. Also das ist alles gar nicht so einfach. Da sind jetzt einfach mal ganz, ganz viele Unbekannte im Spiel und es ist auch ein bisschen schwer, da jetzt irgendwie Kaffeesatzleserei zu betreiben.
Ja, man kann nur festhalten, eben, es wird für Thüringen und Sachsen eine ziemliche Herkulesaufgabe werden und diese nächsten 5 Jahre werden sehr viele Ungewissheiten noch mit sich bringen, wenn es denn zu dieser Minderheitsregierung kommt. Uli, erstmal an der Stelle herzlichen Dank für deinen Blick nach außen.
Ja, bitte.
Ja, also wir hören schon aus Thüringen, die Erfahrungen, die sind zwiespältig. In Sachsen wird das Ganze ja nochmal komplizierter, als es in Thüringen vermutlich bisher schon war. Aber auch Thüringen kann man nicht beleiden mit dieser Konstellation, dass selbst mit dem BSW eben es nur für eine Minderheitsregierung reichen würde. Spannend, dort weiterzuschauen, wie es weitergeht. Wir wollen nochmal zurückblicken. Wir hatten ja schon Frau Sabine Zimmermann, die Parteichefin des BSW, in dieser Stunde kurz gehört, wie sie die aktuelle Situation einschätzt. Am Mittwoch habe ich mit ihr ein langes Interview geführt, wie ihre Position ist zu den Vorwürfen von CDU und SPD und wie sie sich eine künftige Arbeit vorstellen kann in dieser Minderheitskonstellation, die ja für sie die schlechtere Variante ist. Sie hätte sich ja eine andere gewünscht. Frau Zimmermann, erstmal vielen Dank, dass Sie zu uns ins Landesfunkhaus gekommen sind. Welche Chance geben Sie denn diesen Gesprächen? Glauben Sie, es läuft auf CDU, SPD hinaus? Sie haben beide ja wochenlang in den Gesprächen erlebt.
Ich gehe davon aus, dass die CDU mit der SPD zusammen machen wird. Ich sehe aber auch, dass es damit ein Weiter-so geben wird und keine Veränderung, weil gerade die SPD sich ja bei wichtigen Themen im Bereich der Migration gesperrt hat, hier wirklich was zu verändern. Und unser Grund war ja nicht nur das Thema Frieden aus den Sondierungsgesprächen rauszugehen, sondern es war ja auch das Thema Migration, weil dort die SPD sich nicht bewegt hat. Und bei dem Thema Finanzierung Finanzen gab es wenig Bewegung von der CDU. Man hat sich zwar vereinbart, dort ein Gutachten zum Pensionsfonds zu machen, aber das ist natürlich alles Zeit und mit Prüfungen verbunden, sodass wir dort hätten viel Zeit verbraucht, um wirklich hier Investitionen in die Zukunft betreiben zu können.
Auf die Themen möchte ich später nochmal eingehen, vor allen Dingen auf das Finanzthema, aber vielleicht trotzdem jetzt nochmal zurückgeschaut auf die letzten Tage. Sie haben jetzt am Samstag, war es glaube ich, auch nochmal angeboten, man könne ja auch eine Minderheitsregierung aus CDU und BSW bilden. Am Sonntag hatte ich mit dem CDU-Fraktionschef Christian Hartmann gesprochen, der zu mir gesagt hat, er wüsste nicht, wo es jetzt eine neue Grundlage gäbe. Es sei ja eben an dem Friedensthema hauptsächlich gescheitert und da gäbe es ja keine Bewegung. Oder wären Sie tatsächlich bereit, da nochmal neu zu verhandeln, denn Sie sind ja aufgestanden und haben auch Neuverhandlungen zu dem Thema damit ja auch ausgeschlagen gehabt an dem turbulenten Mittwoch, der uns allen in Erinnerung bleiben wird.
Ja, der war sehr turbulent gewesen. Wir haben auf jeden Fall das Thema Frieden mit als Bedingung gehabt, das ist richtig. Aber für uns sind die Themen Migration und Finanzen auch ganz wichtige Themen gewesen. Und ich muss immer wieder betonen, wir haben dort nicht auf Augenhöhe verhandelt. Die CDU und die SPD sind sozusagen mit ihrem Apparat gekommen und wollten uns sozusagen einwickeln. Und wir haben uns nicht hier einwickeln lassen, weil wir einfach auch für die Themen stehen, dass wir eine Migration hier bei uns wollen, die wirklich auch die irreguläre Migration begrenzt. Wir wollen eine Finanzpolitik, die vor allen Dingen dafür sorgt, dass Investitionen in die Zukunft betrieben werden, wenn wir uns unsere Brücken angucken, unsere Schulen oder aber auch die Krankenhäuser. Und das Thema Frieden wäre für uns ein wichtiges Thema gewesen. Aber wenn man auf Augenhöhe verhandelt, dann heißt das nicht, dass man einem Partner ständig Bekenntnisse abbringt. Und wir sollten ständig irgendwas bekennen in der Politik, was gerade das Thema Frieden angeht. Und das haben wir mit uns nicht machen lassen. Und wir sind aufgestanden, weil wir erkannt haben, dass es mit diesen zwei Partnern nur ein Weiter-so geben kann. Und dafür stehen wir nicht zur Verfügung. Dafür sind wir nicht gewählt.
Der entscheidende Punkt bei den Bekenntnissen war das Bekenntnis zur Bündnispartnerschaft, zur NATO, das am Ende dann eben an dem Mittwoch auch nicht mehr geeint war. Sie haben jetzt nochmal das bekräftigt. Von Seiten SPD und CDU gibt es ja den Vorwurf, das Ganze sei von Sarah Wagenknecht gesteuert gewesen. Die wäre schon davon ausgegangen, dass an dem Tag die Ampel auseinanderbricht möglicherweise und hätte das gesteuert, um die Chancen im Bundestagswahlkampf zu verbessern. Als geradlinig bei der für das BSW so entscheidenden Friedensfrage dazustehen. Sie haben dem mehrfach widersprochen, ja auch jetzt nochmal. Diese zwei Varianten werden wahrscheinlich so im Raum stehen bleiben und am Ende für die Wähler eine Glaubensfrage sein. Aber wie waren denn die Reaktionen, die Mails, die Gespräche, die Sie dazu in der Partei jetzt geführt haben? War da die Enttäuschung stärker, dass das BSW nicht mitregiert, nicht mit tatsächlich auch am Tisch sitzt für wesentliche Entscheidungen für dieses Land? Oder war der Applaus größer und das Einverständnis zu sagen, es ist gut, dass ihr an der Stelle hart geblieben seid?
Man kann schon sagen, dass wir mehr Applaus dafür bekommen haben, als dass man gesagt hat, also das geht gar nicht. Viele haben auch gesagt, es ist schade, dass die Regierung nicht zustande gekommen ist. Aber ich will noch mal festhalten, an dem Tag, wo wir praktisch uns um 13 Uhr getroffen haben, am Mittwoch, gab es noch keine geeinte Friedensformel. Diese Friedensformel vom Tag vorher, die sollte ja explizit an dem Mittwoch um 13 Uhr dann final besprochen werden. Aber es gab keine Bewegung mehr, weder von der CDU noch von der SPD. Wir gehen davon aus, und das hat man auch gemerkt in diesen Verhandlungen, dass die SPD schon wusste, was der Herr Scholz abends sozusagen machen wird und auch die CDU Informationen dazu hatte, dass das an diesem selben Tag passiert. Und wir haben gemerkt, dass es gar keine Verhandlungsbereitschaft mehr gab. Und aus dieser Situation heraus habe ich dann entschieden, dass wir hier nicht mehr weitermachen. Und danach habe ich Sarah Wagenknecht informiert. Und vorher haben wir natürlich uns abgesprochen mit der Bundesspitze und haben dort natürlich gesagt, was ist unser Weg? Wie weit können wir gehen? Wir haben ja schon viele Eingeständnisse gemacht. Aber hier war einfach die Grenze. Und deswegen sind wir aufgestanden. Also
Deswegen sage ich, es wird für die Wähler eine Glaubensfrage bleiben, weil die Darstellung der CDU und der SPD eine andere ist. Beide sagen von sich, sie seien wirklich überrumpelt gewesen und überrascht. Es hieß von den beiden, dass es eine geeinte Fassung gab an dem Tag, die nur noch mal kurz besprochen werden sollte. Und dann hat das BSW am Mittwoch eine in für CDU und SPD wesentlichen Punkten nochmal neue Fassung vorgelegt. Die beiden Fassungen haben wir ja gesehen. Da mag der eine oder andere sagen, das sind ja nur Wörter. Aber wenn man den Sinnzusammenhang sieht, sind es schon eben entscheidende Fragen. Da sieht man, wie kompliziert Politik manchmal ist. Und es ist ja auch der Vorwurf da, das BSW wusste, was es tut, weil 11.45 Uhr war der Raum schon bestellt und man war schon komplett vorbereitet, geschminkt und eben fernsehtauglich gestylt.
Das stimmt überhaupt nicht. Also definitiv nicht. Wir haben aber schon an dem Dienstag gespürt, dass es hier eigentlich nichts mehr zu machen ist, dass man hier dieses Bekenntnis wieder von uns wollte. Und wir sagen, wenn man auf Augenhöhe verhandelt, dann will man den Partner auch sozusagen so nehmen, wie er ist. Und wir müssen uns dazu nicht bekennen, wofür wir uns bekennen. Das steht in unserem Wahlprogramm, das steht in unserem Manifest zur Partei. Da habe ich gar keine Veranlassung, da nochmal danach zu schauen.
Aber auch da nochmal nachgefragt. Sie haben gesagt, von CDU und SPD gab es keine Bereitschaft, nochmal weiter zu verhandeln. Der Ministerpräsident aber hat nach Aussage der CDU-Seite ja nochmal angeboten, weiter zu verhandeln. Also nicht final an dem Tag Schluss zu machen, sondern final aufgestanden sind Sie. Und auch um das zu klären, weil es in einer Zeitung anders stand, da wurde behauptet, Sie wären von Ihrem Mitverhandler Machill überrumpelt worden, hätten Tränen in den Augen gehabt. Die habe ich am Mittwoch nicht gesehen. Ich habe es auch anders gehört, aber auch da nochmal gefragt. Sie sind aufgestanden.
Ich bin aufgestanden, weil ich ja auch die Verhandlungsführerin bin und habe dann auch die Sondierung dort beendet, weil ich einfach nicht mehr gesehen habe, dass hier Bewegung drin ist. Und das zeigt ja auch, dass wir noch gar keine finale Fassung hatten. Sonst hätten wir uns ja nicht am Mittwoch um 13 Uhr nochmal treffen müssen. Dann hätten wir ja diese finale Fassung auch an dem Dienstag den Medien auch zur Verfügung gestellt. Das ist nicht passiert. Jeder sollte noch mal drüber schlafen. Und dann haben wir noch einige Wörter verändert, die wir aber schon an dem Dienstag angesprochen hatten und wo es keine Einigung gab. Und dann kam der Tag und wir haben natürlich vorsorglich auf alle Eventualitäten uns eingestellt. Und ich glaube, das war auch richtig so gewesen. Und deswegen sehe ich das im Rückblick immer noch als eine richtige Entscheidung. Wir stehen nicht für ein Weiter-so, sondern für Veränderung. Und dafür sind wir gewählt worden. Und das haben wir hier versucht, auch in die Verhandlungen mit einzubringen. Wir haben viele Kompromisse geschlossen, haben aber auch viele Dinge aus unserem Wahlprogramm durchsetzen können, mit der CDU zum Beispiel die Migrationsfrage. Und bei den Finanzen hatten wir auch andere Vorschläge als die SPD.
Da hat ja Herr Scheibe Ihnen zum Beispiel in der Pressekonferenz auch widersprochen inhaltlich, denn er hat gesagt, naja, bei den beiden Themen hätte er schon noch Bewegung gesehen, da war man ja noch nicht am Ende der Verhandlungen.
Gut, das wäre natürlich vielleicht noch bei ein oder zwei Punkten vielleicht noch möglich gewesen. Aber das hätte das Ganze nicht besser gemacht. Und deswegen muss man dann die Entscheidung fällen. Gehen wir jetzt raus? Wir lassen uns hier nicht wirklich über den Tisch ziehen. Und das war die Frage gewesen, die ich dann in dem Moment auch mir selbst gestellt habe. Wollen wir das wirklich?
War das eine einsame Entscheidung, weil viel Zeit oder eine Möglichkeit, wirklich Rücksprache mit den Leuten zu halten, die in den Verhandlungsgruppen waren oder auch mit der Parteibasis, war ja eigentlich nicht an dem Mittwochvormittag. Also
nee, das ging ja auch nicht. Wir haben ja den Auftrag von der Partei, vom Parteivorstand, diese Sondierungen durchzuführen. Und da gibt man ja auch ein gewisses Vertrauen auch an die Parteivorsitzenden ab. Und wir haben praktisch in dem Moment natürlich die wichtigsten Punkte von unserem Wahlprogramm immer auf dem Schirm. Und da muss man dann die Entscheidung fällen, geht es mit den zwei Partnern oder geht es nicht? Und wir stehen nicht dafür zur Verfügung, dass wir alles das mitmachen, was die CDU und SPD will. Und dann brauchen wir nicht antreten. Dann gibt es ein Weiter-so. Und das wird es jetzt auch mit der SPD und CDU geben.
Ministerpräsident Kretschmer hat gestern nochmal betont, bei dem Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung zu sondieren sei dennoch der richtige Weg gewesen, gemeinsam mit dem BSW, weil er gefragt wurde, na, hätte man das nicht vorher wissen können, dass es nicht funktioniert. Und hat gesagt, es sei eben zwischen den BSW-Leuten und den anderen in den Arbeitsgruppen Vertrauen entstanden. Das sei ein Wert an sich und man stünde heute nicht besser da, wenn man es nicht gemacht hätte. Stimmen Sie da mit ihm überein?
Also wir haben viele Themen auf den Tisch gelegt und ich muss auch ehrlich sagen, diese Sondierung war auch für mich eine persönliche große Erfahrung gewesen und wir haben auch viele Punkte, die eint gewesen sind mit der CDU und bei der SPD hat man ja von Anfang an eigentlich gemerkt, dass sie diese Koalition gar nicht wollten. Deswegen war ja auch der Zwischenschuss sozusagen da gewesen, wo wir den Corona-Untersuchungsausschuss mit für den Corona-Untersuchungsausschuss mitgestimmt haben. Aber prinzipiell gab es viele Punkte, die sich auch mit der CDU gut hätten machen lassen. Deswegen
würden
war
Sie
ja
sich
auch
also wünschen, dass die CDU es ohne die SPD versucht, eine Minderheitsregierung zu bilden?
Das würde ich mir wünschen, ja. Weil die CDU wird mit der SPD viele Punkte, die die Menschen bewegen, gerade im Bereich der irregulären Migration, nicht umsetzen können. Und auch viele Punkte im Bereich der Bildung. Dort haben wir vieles schon gut verhandelt und gerade was die frühkindliche Bildung angeht, was den Bereich Kita, Sprachtests und so weiter angeht. Das sind alles Dinge, die hätten wir mit der CDU umsetzen können, aber mit der SPD nicht. Und ich sehe hier auch eine große Verantwortung für dieses Scheitern bei der SPD. Mit der CDU haben wir natürlich gut verhandelt, weil ich glaube, dort hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass es ein weiter so nicht geben kann. Aber es reichte halt nicht und die SPD hat sich gesperrt und deswegen sind wir jetzt an dem Punkt gewesen.
Sie haben gesagt, Sie würden sich von daher eine Alleinregierung der CDU wünschen. Sie sind aber auch angetreten und haben damals im Wahlkampf auch immer gesagt, Sie wollen auch antreten, um zu verhindern, dass die AfD in Sachsen Macht erhält. Eine CDU-Alleinregierung, haben Sie da nicht die Sorge, dass am Ende dann eben durch die Hintertür doch es dazu kommt, dass die AfD viel mehr Macht bekommt, als sie jetzt hätte? Also das Bündnis hätte ja genau das verhindern können, dass man angewiesen ist auf Stimmen von AfD oder Zufallsmitabstimmungen durch die AfD generiert im Landtag.
Ja, das liegt jetzt auch an dem Verhandlungsgeschick von Herrn Kretschmer dann, ne? Also die Frage ist ja, was kann er mit uns jetzt umsetzen? Und da haben wir natürlich, wenn wir jetzt außerhalb der Regierung stehen, in einer Minderheitenregierung, ja auch eine ziemlich große Macht. Man muss es ja auch positiv betrachten. Wir können jetzt versuchen, unsere Themen mit der CDU gemeinsam durchzusetzen. Und wenn er jetzt die SPD noch mit in seiner Regierung hat, wird er durch die SPD verhindert sein. Und hier ist wirklich die Frage, ob sie sich das dann antun, dass sie hier weiterhin mit einem weiter so die Regierung fortführen wollen. Das ist eine Entscheidung, die muss die CDU treffen. Wir stehen bereit für viele Punkte, wo wir sagen, wir können das mit der CDU gemeinsam tragen, die wir ja auch schon sondiert haben. Und da ist es natürlich das Verhandlungsgeschick von Herrn Kretschmer.
Realistischerweise beim Blick, man braucht immer 61 Stimmen für die Mehrheit im Sächsischen Landtag. Wenn SPD und CDU zusammengehen, fehlen ihnen 10. Das ist viel. Minderheitsregierungen, die wir bisher in Deutschland hatten, die waren immer nicht auf so viele Stimmen angewiesen. Wenn die CDU es allein versuchen würde, dann wären es noch mehr Stimmen und es würde auch mit CDU und BSW nicht reichen. Gegen SPD, Grüne und Linke. Also müsste man dann Gesetzentwürfe eben doch mit den Stimmen der AfD abschließen?
Also es geht um die Themen, die wir umsetzen wollen für die Menschen. Dass die Menschen spüren, hier ist Veränderung da. Und da muss das Parlament in einer Minderheitenregierung natürlich mehr Aufgaben bekommen. Und das Parlament besteht aus den Abgeordneten. Und da geht es darum, bekommt man seinen Antrag durch, seinen Gesetzentwurf durch, wenn es für eine Verbesserung gerade im Bereich der Migration ist. Und da ist die Frage, wer stimmt dem zu? Und da stelle ich jetzt nicht die Frage, ist das jetzt um Gottes Willen die AfD? Es geht mir hier um die Veränderung für die Menschen und die wollen die Probleme gelöst haben. Die wollen nicht keine Debatten, wer stimmt wem zu, sondern die wollen die Debatte, wie können meine Probleme gelöst werden. Und da fragt niemand, ob links oder rechts. Und das muss man einfach endlich überwinden.
Der Ministerpräsident nannte es, wir brauchen einen anderen Umgang damit. Wir brauchen auch einen anderen Umgang mit der AfD. Wäre das eine Möglichkeit, zu dem zu kommen, was viele ja immer ansprechen, man müsste die Partei mal entzaubern, indem man sagt, keine Vereinbarungen, keine Koalition, aber wenn die AfD mitstimmt, dann ist es eben so?
Ja, man muss sich inhaltlich auseinandersetzen. Das ist ja das, was ich immer gesagt habe. Wir müssen uns inhaltlich mit dieser Partei auseinandersetzen. Und ich kann nicht immer sagen, nur weil der Himmel jetzt blau ist, was die AfD sagt, dann muss ich sagen, der Himmel ist grün. Nein, so geht das nicht. Es geht im Parlament darum, was sind die Probleme der Menschen und wie können wir die lösen. Und da müssen die Parlamentarier entscheiden. Dafür sind sie gewählt. Und das ist das, was wir praktizieren.
Das erste Mal wird es ja auf die BSW-Stimmen ankommen, unter anderem bei der Wahl des Ministerpräsidenten. Kann denn Michael Kretschmer auf die Stimmen des BSW da bauen?
Unsere Stimmen gibt es nicht umsonst. Also hier muss klar gesagt werden, also wenn er zusagt, dass er im Bereich bei der Haushaltsverhandlung, im Bereich der Sozialpolitik nicht hier die großen Kürzungsorgien ansetzt, ne? Weil das ist ja schon jetzt im Gespräch, es ist kein Geld da, wie können wir das alles regeln? Und die Vereine, die stehen ja jetzt schon gerade im sozialen Bereich und rechnen damit, dass sie weitaus weniger Geld kriegen. Und hier werden wir dem nicht zustimmen, wenn er uns nicht zusichert, dass er hier dafür sorgt, dass da im sozialen Bereich nicht die großen Streichungen vollzogen werden.
Das wollte ich eben nochmal ansprechen. Bei der CDU haben Sie ja gesagt, es hat dort gravierend geknirscht beim Thema Finanzen. Das hört man jetzt auch aus den Gesprächen CDU und SPD. Sie haben, da waren Sie sich mit der SPD ja einig, gesagt, wir brauchen Geld, um notwendige Investitionen in Sachsen zu machen. Wir müssen über den Generationenfonds reden. Also kriegt er die Stimmen nicht, wenn er nicht an der Stelle jetzt doch ein Zugeständnis macht.
Er muss ein Zugeständnis machen, ansonsten kriegt er die Stimmen von uns nicht. Weil wir können ja nicht jetzt einem weiter so zustimmen mit einem Ministerpräsidenten Kretschmer und verlangen dafür nichts. Also das geht ja nicht. Er muss schon dafür sorgen und er muss ein Zugeständnis geben, dass wir hier in dem Bereich diese Zusicherung haben.
Das heißt dann gern, keiner hätte in Sachsen Interesse an Neuwahlen, weil die Situation hinterher wahrscheinlich keine wesentlich andere wäre. Aber Sie hätten auch keine Angst vor Neuwahlen?
Neuwahlen ist das letzte Mittel. Wir wollen auch keine Neuwahlen. Und deshalb ist es wichtig, dass der Herr Kretschmer dann natürlich auf die Fraktionen hört, mit denen er ja schon durch die Sondierung Einigkeit hatte. Und wir unterstützen ihn dabei, aber er muss natürlich hier auch liefern.
Schauen wir jetzt mal kurz nach Thüringen, weil wir das in diesem Podcast diese Woche auch tun. Ich hatte Sie in dem Gespräch vor der Landtagswahl, in dem langen Interview mal gefragt, wie Sie zu dem Vorwurf stehen, das BSW sei eine Kaderpartei. Da sind Sie relativ gelassen damit umgegangen. Nun sehen wir in Thüringen, dass in dem Machtkampf, der dort zwischen Berlin und Thüringen herrscht, um die Deutungshoheit und wer letztlich das Sagen hat, jetzt neue Mitglieder aufgenommen wurden, ohne dass der Landesverband darüber überhaupt informiert war. Das ist genau das, was mit zentralistisch und mit Kaderpartei gemeint war. Macht Ihnen das Sorge mit Blick auf den eigenen Landesverband oder sind Sie da sehr gelassen und sagen, Sie sehen da kein Problem drin in dieser Art der Aufstellung?
Also wir müssen generell mehr Mitglieder aufnehmen, aber man muss ja erkennen, dass wir in diesem Jahr jetzt die vierte Wahl durchziehen und das mit dem wenigen Personal. Also das ist wirklich anzurechnen bei den Kolleginnen und Kollegen, die hier diese Partei aufgebaut haben, ehrenamtlich alles. Die Wahlkämpfe werden alle ehrenamtlich bei uns durchgeführt. Und jetzt diese vierte Bundestagswahl, also die vierte Wahl als Bundestagswahl jetzt noch umzusetzen, das ist schon eine Herausforderung für solche kleine Partei. Aber wir schaffen das. Und wir müssen Mitglieder aufnehmen. Es werden ja jetzt die Landesverbände gegründet noch. Die restlichen, die noch nicht ihre Landesverbände, Bundesländer, die noch nicht ihre Landesverbände haben. Und wir werden jetzt die Listenaufstellungen machen. Also es geht Step by Step. Zu Thüringen kann ich da überhaupt nichts sagen, weil
aber
ich dann nicht involviert bin.
Aber das könnte ja im Zweifelsfall auch mal Sie treffen. Es könnte sein, dass in Berlin über Mitglieder entschieden wird und Sie haben als Landesvorsitzende nichts dazu zu sagen und sind dann überrascht. Das kann ja auch Mehrheiten in einem Landesverband verändern. da muss es nicht mal um inhaltliche Themen gehen, manchmal geht es da vielleicht nur um personelle Themen. Haben Sie da keine Sorge, da ein Stück weit Deutungshoheit im Land und Macht für den eigenen Landesverband da beschnitten zu sein?
Also ich rede jetzt nicht über oder spekuliere hier nicht. Also bei uns wir haben im Moment 90 Mitglieder. Da sehen Sie, dass wir jetzt auch schon mehr geworden sind. Und wir werden mit diesen 90 Mitgliedern dann natürlich auch die Listenaufstellung machen. Und ich sehe da jetzt nicht die großen Eingriffe, die da irgendwo. Wir reden miteinander. Sarah Wagenknecht ist die Bundesvorsitzende. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich miteinander abstimmt und abspricht. Das haben wir getan, gerade bei den Sondierungen. Und das macht jede Partei. Da spricht sich Herr Kretschmer mit Herrn Merz ab.
Auch ein anderes als das von Frau Wolf in Thüringen zu Sarah Wagenknecht. Sie waren ja bei der, zumindest hatte ich den Eindruck, wenn es um die sächsischen Mitglieder ging im Vorfeld der Landtagswahlen, hatte ich den Eindruck, Sie sind bei den Aufnahmegesprächen eigentlich größtenteils dabei.
Ich bin bei den Aufnahmegesprächen größtenteils dabei gewesen. Jetzt ist es nicht mehr so, weil ich einfach die Zeit nicht mehr dazu habe. Und ich kann für den Landesverband Sachsen sagen, wir haben auch ein gutes Verhältnis zu den Mitgliedern und zu den Unterstützern. Die muss man ja bei uns immer zurechnen. Wir hatten gestern ein großes Unterstützertreffen hier in Dresden, dass wir auch die mit einbeziehen in die Politik, die wir machen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe ein gutes Verhältnis zu Sarah Wagenknecht, aber wir streiten auch mal über Themen, wo ich sage, nein, das machen wir so nicht. Wir machen es anders. Aber es ist wichtig, dass man sich abspricht und das macht jeder. Das macht die SPD mit dem Herrn Scholz und das macht auch der Herr Kretschmer mit dem Herrn Merz. Und das ist einfach so. Das ist ja in der Partei auch so üblich. Nur bei uns wird es halt immer so hochgezogen, weil es Sarah Wagenknecht ist. Und deswegen habe ich da eine ganz andere Meinung dazu.
Sie haben gesagt, für die Bundestagswahlen fühlen Sie sich gut gerüstet in Sachsen. Haben Sie doch ein paar Bauchschmerzen damit, dass es nun ausgerechnet der Sonntag mitten in den Ferien ist?
Das ist schon, denke ich, ein Problem. Aber ich glaube, wir sind so ausgerüstet in Deutschland. Wir können Briefwahl machen, dass da die Leute ja wirklich auch für Veränderung stehen. Das hat man ja auch bei der Landtagswahl gesehen. Das ist ja auch, deswegen haben wir ja auch so ein gutes Ergebnis bekommen. Und ich hoffe, dass die Menschen davon Gebrauch machen, eben Briefwahl zu machen. Und wir werden jetzt alles daran setzen, dass wir diese Bundestagswahl insgesamt dann auch stemmen.
Was glauben Sie, wie sehr wird auf Sachsen und auf das, was hier passiert, in der Regierungsbildung jetzt geschaut von Berlin, vielleicht auch mit der Sorge, dass das ja Auswirkungen auf die Bundestagswahlen haben kann?
Ich glaube, das bin ja immer noch davon überzeugt, dass wir da eine richtige Entscheidung getroffen haben. Und wir werden sehen, wie wir dann auch in den Bundestag einziehen, weil das schon wichtig ist, weil natürlich die bundespolitischen Veränderungen auf der Bundesebene auf jeden Fall kommen müssen, wenn ich an mir den Bereich Rente, Gesundheit anschaue. Oder aber auch die Schuldenbremse. Das sind alles Themen, die im Bund gelöst werden. Und das muss jetzt praktisch auch mit einer starken BSW-Fraktion dann im Bundestag dann gelöst werden.
Also keine Sorge, dass das BSW hier rausgegangen ist, sich negativ auswirkt, dass die Leute sagen, die wollen ja gar nicht regieren. Oder dass beispielsweise, wenn die CDU es jetzt allein versucht, das auch problematisch werden könnte für die Union mit Blick auf den Umgang mit der AfD.
Also wir haben wirklich ernsthaft an diesen Verhandlungen teilgenommen, aber es war einfach nicht möglich, unsere Punkte umzusetzen. Und weil wir wirklich auch Veränderung wollen. Und diese Veränderung wäre natürlich in der Regierungsverantwortung einfacher gewesen. Jetzt haben wir andere Möglichkeiten mit einer Minderheitenregierung. Aber ich sehe da nicht, dass das jetzt Auswirkungen hat. Die Bekundungen und die Rückmeldungen, die wir haben, sind weitestgehend positiv, dass man erkannt hat, dass wir uns haben hier nicht in den Sumpf mit reinziehen lassen und dass man sagt, die haben sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Das ist die meiste Äußerung, die wir hier auch als Rückmeldung bekommen und dass wir standhaft waren. Und das muss man in der Politik auch mal. Man kann nicht einfach so immer so weitermachen. machen. Man muss wirklich auch für Veränderung stehen. Und diese Veränderung umzusetzen in der Politik ist wirklich schwer. Das habe ich jetzt gemerkt mit Menschen, die schon jahrelang in der Politik sind, dort diese Veränderungen hinzubekommen, weil wir kommen von der Straße. Wir haben noch kein politisches Amt. Wir haben keinen Ministerposten. Wir haben keinen Apparat dahinter. Wir sind wirklich mit den Erfahrungen von der Straße, mit den Menschen geredet, die wir umsetzen wollten. Und das ist halt nicht passiert. Und deswegen machen wir es anders. Stelle
und Scheffel, politische Erfahrungen hatten Sie natürlich schon durch die Jahre im Bundestag. Die Partei
die war auch wichtig, dass ich die hatte, muss ich ehrlich sagen.
Hat nicht den Rückbau. Vielen Dank, Sabine Zimmermann, für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.
Ja, das war's für heute. In der nächsten Woche kann es schon losgehen mit den Koalitionsverhandlungen. Wir bleiben für Sie natürlich dran. Das nächste MDR Sachsen Extra gibt's geplant in 2 Wochen. Aber Sie haben gemerkt, wenn vorher was passiert, reagieren wir prompt an dieser Stelle und natürlich in der ARD Audiothek. Tschüss sagen, Uta Deko.
Und Daniel Schrödel noch. Ein Tipp zum Schluss für politisch Interessierte, denn wenn Sie bis hierhin gehört haben, dann sind Sie das auf jeden Fall. Die Kollegen von MDR Aktuell produzieren den Podcast Wahlkreis Ost. Auch dieser Podcast ist natürlich in der ARD Audiothek zu finden.
Was Sachsen bewegt. No-Alition. Regierungssuche in Sachsen. Ein Podcast von MDR Sachsen.